Mit jeder Podcast-Folge bestätigst du mir mal wieder, dass nur das passive Investieren sinnvoll ist.
Wie du es richtigerweise gesagt hast, kann das ein großes Reputationsrisiko für die Schufa sein, dass sie dich da aufgenommen hat. Wie gehst du damit um?
Das ist echt der größte Skandal ever.
Sprachanteilmessung. Bist du bereit?
Deswegen würde ich jetzt gerne mal wissen, wie stehst du zu Dividenden?
Bla, bla,
intellektuelle
bla.
Masturbation steht im Titel.
So hat er irgendwie selbst, glaube ich, seine Arbeit irgendwie bezeichnet.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 41. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viele Leute wohl angefangen haben, den Podcast zu hören und dann gehört haben, dass da irgendwas im Hintergrund passiert in der letzten Folge und dann auf YouTube geswitcht sind. Und Melanie hat mir tatsächlich gesagt, dass sie das gemacht hat. Deswegen war auf YouTube die Folge 40 unsere bestlaufendste Folge. Ja. Aber ich klinge heute ein bisschen verschnupft, sorry dafür. Ich bin es auch tatsächlich. Anstrengende Woche, sprechen wir gleich drüber. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, lieber Holger.
Danke, Thomas, für diese äußerst langwierige Begrüßung heute.
Mhm, gerne.
Den Eindruck, der hier erweckt werden mag, schon durch die Intro, dass du einen größeren Anteil an diesem Podcast hast, dem werden wir gleich mal später noch mit echten Daten entgegenhalten. Unserem Aufruf sind nämlich sehr, sehr viele Menschen gefolgt, drei an der Zahl, und haben mir in unterschiedlicher Komplexität Daten zugeschickt. Aber ich habe eine andere Frage an dich, die ich eigentlich stellen muss.
Ja, bitte.
Community schon fast gezwungen hat. Also, der Bart.
Ja.
Was ist da das Ziel? Also, stimmt es wirklich, dass das Gerücht umgeht, dass du den erst abrasierst, wenn der S&P neues All-Time-High erreicht hat?
Naja, also ein Bart entsteht ja durch Nichtstun, weißt du? Und von daher muss man ja keine aktive Entscheidung treffen, um einen Bart zu tragen. Sondern der entsteht ja einfach nur so, so ungefähr wie beim passiven Investieren. Ich muss mich ja nicht dazu entscheiden, Rendite zu machen, sondern es passiert einfach per Unfall. Und so ist mein Bart entstanden. Und meine Frau hat gesagt, hey, lass das mal. Noch viel wichtiger, Arno hat gesagt, hey, lass das mal, weil es gibt Engagement und es gibt halt Engagement ohne Ende, de facto. Jetzt auch noch, nachdem es ja mittlerweile ein paar Tage gewachsen ist, ja, manche Leute beleidigen auch und sagen hier, du siehst jetzt viel älter aus, aber es ist okay, passt schon. Also
ist es eine Beleidigung?
Es ist nicht an eine Wette gebunden oder sonst was. Auch kein traumatisches Erlebnis. Also ich habe, bei mir ist alles gut im Leben bis jetzt, soweit.
Aber ist es eine Beleidigung zu dir zu sagen, du siehst älter aus? Also irgendwann,
nein,
am Anfang ist es ja ein Lob irgendwann und irgendwann wird es zu einer Beleidigung. Und jetzt ist halt die Frage, bei welchem Alter das umswitcht.
Nein, alles gut. Passt schon. Also manche Leute sagen, rasier ab und so. Und auf der Konferenz, wo ich war auf der OMR Anfang der Woche, da hat mich auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber voll nett, so auf so einem Finance-Dinner abends, jemand zur Seite geholt und hat gesagt, übrigens, mal als Meinung von einem Mann, der Bart steht hier richtig gut. Ich sage, okay, dankeschön. Meine Inbox ist voll, meine Insta-Inbox damit. Aber das nochmal von Person zu Person zu hören, ist doch wunderbar.
Aber wenn du das Ganze noch auf die Spitze treiben möchtest, was Engagement Rate betrifft, dann müsstest du jetzt anfangen, den Bart
einseitig
teilen.
Rasieren.
Genau, ich wollte gerade sagen, einseitig einfach abrasieren. Mhm. Und kommentarlos und damit Videos machen. Ich glaube, dann wird die Engagement Rate noch höher schießen.
Meinst du, ja?
Ja. Vielleicht kommt es
möglich, auch noch. Möglich.
Das ist ja der Masterplan.
Mal gucken, wie lange ich es aushalte. Ein neues Ich zu sein.
Wenn du schon angefangen hast mit der OMR, magst du mir was davon erzählen? Weil ich bin ja zu arm, um auf diese Konferenz zu gehen. Ich kann mir ja diese 700 Euro fürs Ticket nicht leisten.
Ja, das ist ein Skandal. Also ich weiß nicht, was du mit deinem Geld machst, aber dass du nicht mal 700 Euro hast, um eine arme, die Stadt Hamburg zu unterstützen. Kein Spaß. Also
das ist ein Armutszeugnis für den deutschen Staat, dass er seine Beamten nicht richtig bezahlen kann.
Nicht zur OMR schicken kann, genau.
Genau.
So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Nein, OMR steht für Online Marketing Rockstars. Das ist eine Riesenfirma mittlerweile, die alle möglichen Dinge macht. Und die organisieren halt eine Riesenkonferenz. 75.000 Leute waren es, glaube ich. Die Tickets sind nicht günstig, das stimmt schon. Also normalerweise ist das Standardticket, glaube ich, 400 Euro. Aber dann kommst du nicht auf die sogenannte Finance Forward, was eine Parallelveranstaltung ist. Das waren 700 Euro. Und für die, die uns auf Instagram verfolgen, ich habe ja sehr viel von dort gepostet und gezeigt, weil halt super viel Action ist und es ist eine tolle Konferenz. Aber alle Inhalte lassen sich kostenlos konsumieren. Also ich hatte so einen Panel-Talk mit Diana zur Löwen und Kamia von Teaching Finance war mit dabei, Finanztipp war mit dabei und so weiter. Und das wurde alles live gestreamt. Also die Inhalte muss man nicht für bezahlen, um die zu bekommen. Für uns, also als Creatoren oder wie man sagt, ist es natürlich auch immer ein wertvoller Austausch und deswegen... Mir macht das Spaß, aber ich wollte nicht da Werbung für machen und jemanden motivieren, 700 Euro auszugeben. Also das ist völlig
doch so, genauso habe ich es verstanden. Und jeder, der es nicht kann, fühlt sich ausgeschlossen und arm. Und deswegen war ich wirklich traurig die ganze Woche. Wie dann schickt mir auch schickt mir die ganze Zeit auch noch Bilder. Also das Mobbing kennt keine Grenzen.
Ja, ich mache mich vielleicht mal stark nächstes Mal, dass wir als Podcast eingeladen werden. Und wenn du einen Live-Podcast vor Ort machst, Achtung, alle, die ich gehört habe, haben miserable Soundqualität. Aber wenn du das unseren Hörern zutrauen möchtest, nur um die 700 Euro im nächsten Jahr zu sparen, dann mache ich mich mal stark, dass wir einen Live-Podcast machen. Und dann darfst du das Spektakel mal miterleben.
Ich werde aber erst abwarten, was mit dir in dem nächsten Jahr passiert. Weil wenn ich jetzt gerade erfahren habe, also du, die Diana zu Löwen, dann Finanztipp, wo ich gar nicht wusste, dass es ein Mensch ist. Ich dachte, es ist eine Stiftung. Die beiden von Teaching Finance, glaube ich, oder einer von beiden hast du
erwähnt. Einer von beiden. Beide waren da. Also, sie sind sogar drei, wusstest du das? Es sind immer nur zwei im Video zu sehen, aber tatsächlich sind sie sogar mehr.
Okay.
Das ist Side-Fact.
Die Frage ist halt, was mit euch Vieren jetzt im Laufe des nächsten Jahres passiert, weil letztes Mal auf der Finance Forward Konferenz ganz groß angekündigt, vorne auf dem Plakat drauf war Sam Bankman-Fried.
Ja, stimmt.
Ich will jetzt keine Unterstellungen hier in den Raum stellen, aber vielleicht ist Finanzfluss doch nicht so solvent, wie wir immer geglaubt haben und du commingelst da Client Funds.
Du, wir werden es feststellen, ja. Also die massiven Kleinfunds, die wir haben, also das Geld, was Menschen bei uns anlegen. Wir wissen ja, ich bin ja quasi erfunden worden durch die ETF-Industrie. Und alles Geld, was in ETFs ist, ist vielleicht einfach nur Scam und löst sich irgendwann in Luft auf. Und so will I, ja.
Jetzt wissen wir endlich, wie das mit der Hausfinanzierung gelaufen ist.
Genau.
Du, wegen solchen Fällen mussten schon Bundespräsidenten zurücktreten.
Wegen Pfand.
Hausfinanzierung.
Verstehe, aber gut. Verstehe.
Thema Finanzierung. Ich habe was entdeckt.
Was hast du entdeckt?
Also, wenn man ein Haus finanzieren will, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man verkauft alle seine ETFs, wie du.
Ja.
Oder man macht es wie andere Menschen und nimmt einen Kredit auf. Und wenn man einen Kredit aufnimmt, dann muss man ja nachweisen oder überprüft die Bank ja, ob du in der Lage bist, deine Kredite zurückzubezahlen. Zumindest seit der Finanzkrise machen die das, glaube ich.
Vorher auch schon, aber okay.
Ja, wobei ich weiß nicht, wie genau das vorher überprüft worden ist. Da gibt's ja.
Sprechen wir zumindest mal von Deutschland. Ja?
Genau, sprechen wir von Deutschland. Genau, machen wir es so. Und der Klassiker ist ja, was doch Banken oder insbesondere auch, wenn du mieten willst, dann wird's ja auch schon angefragt, musst du so eine, musst du so einen Schufa-Nachweis beilegen oder Banken werden wahrscheinlich da auch anrufen. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert.
Da gibt es eine direkte Schnittstelle, die drücken da auf den Knopf und kriegen die Schufa-Infos.
Dann kommt dein Leben im Prinzip da rausgelassen. Insbesondere, wenn du in der dritten Klasse mal beim Schafkopfen oder was betrogen hast. Aber da habe ich was entdeckt.
Was hast du denn entdeckt, Holger? Ich bin jetzt gespannt.
Eine berühmte Persönlichkeit ist jetzt in einer unabhängigen Rolle für die Schufa tätig.
Wer ist das?
Brigitte Zypries. Was kannst du mir dazu erzählen?
Ist das die neue Ombudsfrau, richtig?
Ja, genau. Die, was war sie? Justizministerin, glaube ich, früher.
Ehrlich? War sie Justizministerin? Okay, krass.
Ich glaube schon, Zypries doch müsste Justizministerin gewesen sein.
Genau, holen wir mal aus, also worauf der liebe Holger anspielen will. Wir haben da auch vor Monaten schon mal zu gesprochen, im Off natürlich, weil ich da deine geschätzte Meinung zu haben wollte zu diesem Thema. Die Schufa hat nämlich ihren Verbraucherbeirat neu aufgesetzt. Also muss ich das so vorstellen, die Schufa ist ja anders als die meisten Leute denken, keine Institution des öffentlichen Rechtes oder sowas, sondern das ist ja ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, die Schufa Holding AG. Und die gehört im Großen und Ganzen den Banken. Also die Banken haben die Schufa damals gegründet, um Informationen zu sammeln über Menschen, um dann ihre Kreditentscheidungen besser treffen zu können. Also quasi als Risikomanagement-Tool sozusagen. Jetzt muss ich sehr wahrscheinlich den Zuschauern oder Zuhörern hier nicht erklären, dass die Schufa den besten Ruf hat, den man in Deutschland so genießen kann, zusammen mit GEZ und und weiteren Instituten. Und Charles Schwab, genau. Und die haben so einen Verbraucherbeirat. Das bedeutet, das ist so ein Gremium, was dem Vorstand, ich glaube, zweimal im Jahr findet das Ganze statt, den Vorstand challengen kann und Vorschläge einreichen. Und ich wurde vor ein paar Monaten angefragt, ob ich gerne Teil dieses Gremiums wäre und habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich das machen soll. Die Kriterien, die ich herangezogen habe, war halt, erstens mal, ich finde das gut, also ich habe da Lust drauf, da zu überlegen, wie man die Schufa verbessern kann, also dahingehend, dass sie fairer ist, dass sie weniger diskriminierend ist, dass sie dass falsche Records, was ja auch vorkommt, wie die bearbeitet werden, wie der Umgang mit, also wie dein Zugriff auf die Daten ist und so weiter. Gibt's ja ganz viele Themen. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, erstens mal ist natürlich ein Reputationsrisiko. Und zweitens, wie ist da der Impact? Also ist das nicht so ein Feigenblatt-Gremium? Sowas gibt's ja auch, ne? Solche Gremien, die dann einberufen werden, die einfach schön klingen. Und war ich mir bis vor kurzem nicht sicher gewesen, was das ist. Und hab dann mal zugesagt. Und letzten Dienstag, war das erste Treffen von diesem neuen Verbraucherbeirat, der komplett neu aufgesetzt wurde, mit neuen Rechten auch. Also der hat jetzt das Recht bekommen, will da gar nicht so ins Detail gehen, ich möchte absolut keine Werbung für die Schufa machen, ja, aber nur damit ihr den Kontext versteht, hat das Recht mit einer Zweidrittelmehrheit dem Vorstand Vorschläge zu machen, zu denen er sich öffentlich äußern muss. Also wenn wir etwas anders sehen als der Vorstand, dann können wir ihn dazu auffordern, etwas zu unternehmen. Und wenn er sich dagegen entscheidet, dann muss er öffentlich dazu Stellung nehmen. Kannst dir vorstellen, was das pressetechnisch bedeutet?
Ich habe ganz viele Ideen, die du da einbringen musst. Ich würde gerne, dass der Schufa-Vorstand dazu Stellung nimmt, ob es Sinn machen würde, einen Todesstern zu bauen. Kannst du das bitte? Das haben sie mal mit Obama gemacht. Dann musste Obamas Mitarbeiter offiziell Stellung nehmen, ob die USA einen Todesstern bauen sollen. Hat dann gesagt, nee, machen sie nicht, ist zu teuer. Kannst du das bitte auch machen? Das fände ich mega.
Mein Gott. Und dann,
aber jetzt mal zurück zu diesem Reputationsrisiko, weil das finde ich schon einen wesentlichen Punkt. Ja. Weil das ist ja, wie du es richtigerweise gesagt hast, kann das ein großes Reputationsrisiko für die Schufa sein, dass sie dich da aufgenommen hat in diesem Ding. Wie gehst du damit um?
Du, ich habe mit dir drüber geredet und gefragt, ob das in Ordnung für dich ist. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, also, wie gesagt, das ist jetzt erstmal was ganz wichtig ist. Das ist eine private Sache. Also ich bin da quasi als Berater und muss keinerlei Kommunikation tätigen. Das war mir schon mal wichtig. Und Finanzlos ist da nicht mit drin. Also ich äußere dort meine private Meinung, wie man Dinge besser machen kann. Das geht nicht, das läuft nicht über Finanzlos oder sonst irgendwas. Das ist schon mal ganz wichtig, um da die Unabhängigkeit. Und wir haben natürlich keinerlei Pflicht, darüber zu kommunizieren. Ich mache es natürlich trotzdem, weil mir das wichtig ist, dafür Transparenz zu sorgen, aber keiner zwingt mich dazu irgendwas. Und ich bin auch absoluter Noob in diesem Bereich, von daher hat mich das auch ziemlich gereizt. Ich kenne mich so ein kleines bisschen am Rande mit Thema Geldanlage und Co. aus, aber so mit Schulden so relativ wenig.
Ja, wenn man genug Geld hat, braucht man keine Schulden.
Ich würde es eher sagen, wenn unsere Community genug Geld hat. Ja, also unsere Community, also ich meine, wir haben vor kurzem zwei, ohne jetzt die Namen zu nennen, weil sonst springt mir Arno wieder an die Gurgel, wenn ich hier zu viel interne ausplaudere, aber wir haben vor kurzem zwei Kreditkartenpartnerschaften verloren, weil unsere Kunden zu schlecht sind. Das bedeutet, die Leute, die wir zu diesen Kreditkartenanbietern geschickt haben, die überschulden sich halt einfach nicht genug und zahlen halt nicht genug Überzugszinsen, sondern die bezahlen die Kreditkarte und sind dann auch noch so dreist, diese Schuld quasi wieder zu begleichen. Und zwar so schnell, dass sie keine Zinsen dafür bezahlen. Deswegen sind unsere Kunden unattraktiv. Im Broker-Bereich sieht das Ganze anders aus, da mag man uns. Von daher,
da werden halt die Knockouts rauf und runter gehandelt. Vielleicht das als Erklärung für die Community. Berichtige mich, wenn ich da falsch liege, Thomas, aber bei Kreditkarten in Deutschland ist es ja, glaube ich, schon so, dass per Default die Lage so ist, dass du damit zahlen kannst und am Ende des Monats wird sie dann vom Girokonto oder sonst wo vom hinterlegten Konto abgebucht.
Und es gibt aber auch Varianten, wo du es selbst machen musst, also wo du selbst überweist.
Aber ich glaube, wo du es selbst überweist. Okay. Ja, ja. Aber der Default ist eigentlich, dass die meisten Leute das ja am Ende des Monats dann zahlen und dieser Mini-Kredit zwischen ich kaufe das und am Ende wird es mir abgerechnet, der wird ja nicht verzinst. Und deswegen, also bei meiner Amazon-Kreditkarte war es immer so, kriege ich dann immer Anrufe und Pop-Up-Mails und sonst was von der Landesbank Berlin, die diese Kreditkarte gemacht hat, glaube ich, immer noch macht, auch wenn keine Neukunden mehr zugelassen werden. Willst du nicht umschalten auf eine Teilzahlung? Gönn dir doch mal was. Dass dann nur 5% pro Monat abgebucht werden und dann kommen halt diese hohen Zinsen und dann damit verdienen ja die dann im Zweifelsfall wirklich.
Genau, und nur damit. Geld. Also wenn du so eine Holger-Graf-Move machst und einfach nur damit frecherweise bezahlst, ohne da in den Kredit zu gehen, Teilzahlung bedeutet, dass du nicht alles zurückbezahlst. Also du zahlst 1.000 Euro ausgegeben und stotterst dann über einige Jahre hinweg diesen Betrag zurück. Natürlich kommen dann massive Zinsen auf dich zu. Klar, und dann machen das einige Anbieter offensichtlicher, andere weniger offensichtlich. Ganz beliebt ist auch dieses direkt Ausschütten. Also wenn du wirklich krass in der Klemme stehst, dann kriegst du so eine Kreditkarte und kriegst direkt 3.000 Euro auf dein Konto Cash oder so. Also ein ganz schmutziges Geschäft. Wir haben auch also das schmutzige Geschäft dahingehend, dass es, also für die Bank nicht, aber für den Verbraucher, weil er halt einfach dadurch sehr einfach Zugriff zu Geld bekommt, was maximal teuer ist. Also ich glaube, teurer als Kreditkartenzins, weiß ich nicht, ob der Dispo nicht so sogar noch günstiger ist. Also
von daher. Das Einzige, was wahrscheinlich schlimmer ist, sind P2P-Kredite. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Aber die sind in Deutschland ja nicht zugelassen. Also darf sich ja nicht verschulden zu P2P-Kreditzinsen. Solche sogenannte Payday-Loans zählen ja als Wucher bei uns in Deutschland absolut berechtigt. Ich meine, ich hatte ja damals meine Masterthesis über P2P-Kredite geschrieben. Weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe.
Nee. Und meine Kannst du mir die mal schicken?
Gerne machen, wenn du willst. Meine Finance-Professorin, die hat dann die These gekriegt und fand das gut und so. Ich habe mir das komplette Lohnbuch von Bondora bezogen. Also hast du ja, seit die existieren, eine Excel-Tabelle, wo alle Kredittransaktionen drin sind. Und da habe ich ja so ein bisschen so wie man als BWL halt Statistiken macht, ja. Nicht wie ein Statistiker, sondern halt ein bisschen einfacher. Habe ich ein bisschen Statistik-Sachen gemacht, das hat dir gut gefallen. Die meinte aber so, yes, but there's one problem in your data set. You have one value here with 130% interest rate. There must be a problem. Und dann habe ich gesagt, definitiv nicht. Also 130% Zinsen, ist de facto Zinsen, die dort aufgerufen werden. Das sind dann sogenannte Payday-Loans. Du leihst dir Geld nur für ein paar Tage, musst dann aber, 30% on top zurückbezahlen. Also keine Ahnung, leihst dir 100 Euro, musst 130 zurückbezahlen, sind ja nur, in Anführungszeichen, 30%, was ja schon eine Sauerei ist. Also selbst das ging ja in Deutschland nicht. Und dann musst du es natürlich aufs Jahr hochrechnen, weil ein Zinssatz wird natürlich immer PA ausgedrückt. Und wenn du es dann hochrechnest, kommst du auf absurd hohe Beträge. Ich glaube, die 130 waren noch untertrieben. Naja, und das ist glücklicherweise in Deutschland nicht zugelassen. Ja, jetzt kann man über die ethischen Folgen von Investitionen in P2P-Kredite debattieren, aber das machen wir nicht.
Ich würde sogar über die Risikofragen debattieren, weil diese Zinsen kommen dir bei dir nicht an, sondern die Plattform schneidet sich einen Teil raus und du trägst das komplette Credit Risk am Ende.
Also kommt auf das Modell an. Also es gibt Modelle, wo die einen Teil Risiko tragen, aber ja, also global betrachtet stimmt's, was du sagst, ja.
Gucken wir mal, wenn eine Rezession kommt. Goldman sagt ja, es kommt keine. Also wissen wir, es wird eine kommen. ob das einen entsprechenden Effekt auch mal auf diese P2P-Kredite hat. Weil das wundert mich ja wirklich, dass die bisher noch nicht so wirklich großartig in die Luft geflogen sind. Es gab mal ein paar Plattformen, die es zerlegt hat, aber so wirklich einen riesen Blow-up, glaube ich, hat man noch nicht gesehen.
Ja.
Aber gut, wer weiß. Sprachanteilmessung. Bist du bereit?
Ja. Ich bin bereit. Ich habe einen wunderbaren Kommentar gelesen auf YouTube.
Magst du den uns erstmal vorlesen? Den habe ich nämlich jetzt gar nicht zur Hand.
Also, ein gewisser M, und der Name ist tatsächlich nicht abgekürzt. Hallo ihr beiden. Für eure Diskussion bezüglich des Sprachanteils habe ich ein kleines Tool geschrieben, das den Sprachanteil analysiert. Hier die Ergebnisse für diese Folge. Also, es war Folge Nummer 40. Thomas, 2396 Sekunden, 61,8% Sprachanteil. In 238 Redeanteilen. Holger 1446 Sekunden, also 37,6% Redeanteil mit 139 Teilen sozusagen, Redeanteilen und ja. 22 Sekunden beziehungsweise 0,6% dieser Einspieler dazwischen. Von daher, ja, laut dieser Analyse, erstens mal vielen Dank an M für diese Messung, habe ich ja wohl definitiv die Nase vorne mit 61 zu 37, oder?
Würde sich danach anhören, aber grundsätzlich, wenn man solche Messungen durchführt, ist ja immer die Frage, also meistens ist ja das Verfahren, du saugst dir irgendwie unsere Audiospur, dann lässt es sie von einem Programm in Text umwandeln und dann zählst du einfach die Wörter. Mhm. Oder in dem Fall, glaube ich, war es sogar andersrum, der hat die Person M-Punkt hat die Sekunden gezählt. Also ich habe ja noch zwei andere Daten, die muss ich da auch kurz vorlesen, weil ich finde es großartig, dass sich da wirklich drei Menschen die Mühe gemacht haben, da unfassbar viel Zeit reinzustecken.
Schon geil.
Weil hier schreibt jemand, ich war gerade am Prokrastinieren und habe die Aufgabe angenommen, euren Redeanteil zu analysieren. Um das zu mal überfliegen, wie es gemacht
wurde. Student hat leider sein Studium jetzt verfehlt, aber wir haben die genau. Redeanteilmessung. Vielen Dank dafür.
Die Hammer, danke dafür. Für die 40. Folge, Holger mit 5000 Worten, glatt, nicht gerundet. Das ist mal ein wahnsinniger Skill. Thomas mit 6747 Worten. Dementsprechend, er schreibt zwar alles sehr ausgeglichen, für die anderen Folgen würde es jetzt schneller gehen als in 3 Stunden. Dementsprechend wissen wir auch schon, wie viel Zeit da reingesteckt worden ist. Danke dafür. Das ist ein junger Mann, der mich auf Instagram angeschrieben hat. Das sind ja, glaube ich, dann irgendwie so 57-58%, wenn ich es gerade im Kopf überschlag, die auf deiner Kante liegen. Hat mich echt gewundert, weil ich dachte, ich habe einen höheren Sprachanteil. Aber, wie du richtigerweise angemerkt hast, wir können das natürlich nicht nur in einer Folge festmachen, sondern eigentlich brauchen wir alle. Und da kommt jetzt noch ein Mensch ins Spiel, auch von Instagram. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er sich den Spitznamen Golden Boy gegeben, was ich schon ziemlich geil finde. Und dieser Mensch hat angefangen, alle Folgen zu analysieren, hat ein entsprechendes Programm geschrieben und lässt jetzt gerade alle Folgen durchlaufen. Und ich habe die Ergebnisse von Folge 0, Folge 1 und Folge 2. Ich sag dir mal deinen Redeanteil gemessen an den Wörtern. In Folge 0 hast du 52,51%, in Folge 1 bist du bei 55,80% und in Folge 2 habe ich dich geschlagen, da liegst du nur bei 49,21. Und er hat so ein richtig geiles Excel-Sheet gebaut und wenn ich ihn richtig verstanden habe, versucht er gerade noch an die MP3-Formate über eine API zu kommen und dann würde er das vielleicht sogar durchlaufen lassen für uns und wir haben ein finales Ergebnis, alle Folgen betreffend.
Das ist geil. Wunderbar. Naja, aber das Scoring steht schon mal nicht so gut für dich, oder?
Also nee, da muss auf jeden Fall was passieren. Ich glaube, wir müssen
4 Folgen bin ich bei 3 vorne, in der letzten sogar weit vorne. Übrigens, diese Analyse von unserem guten M auch wieder zeigt, ist, dass ein Kommentar, den es auch gab, einen ketzerischen Kommentar. Wie oft möchtest du Holger unterbrechen? Thomas Antwort, ja. Daraufhin habe ich mir gesagt, unterbreche ich dich? Und dadurch, dass ich 238 Redeanteile habe und Holger nur 139, es ist recht naheliegend, dass ich dich deutlich häufiger unterbreche. Das ist also hier wieder
vielleicht ein Punkt. Vielleicht lasse ich mich ja auch unterbrechen. Ja, da könnte man jetzt als nächstes bräuchten wir irgendwie so ein Rhetorik-Genie. Die können uns das dann erklären, wer von uns hier einen Fehler begeht.
Du denkst aber zu vielleicht lange einfach. Muss weniger denken, schneller reden.
Genau, einfach nur reden. Einfach nur reden und dann können wir uns in der Folge drauf korrigieren. Wenn ich quasi viel rede und mich dann auch viel korrigieren muss, dann habe ich ja wieder einen entsprechend hohen Redeanteil zusammen.
Korrigieren oder wie in der letzten Folge einfach 4-mal cutten.
Das können wir auch machen, wobei dann wird uns irgendwann unser Cutter, der Johannes, auf den Kopf steigen, wenn wir da 4-5 Mal pro Folge ihm irgendwas rausschneiden lassen, weil wir das wieder irgendwelche blöden Kommentare gemacht haben.
Ja, spannende Sache. Okay, gut, jetzt haben wir die Antwort auf den Redeanteil. Also, fühl dich nicht gebremst, fahr mir über den Mund, dominiere diesen Podcast, alles kein Problem, Holger.
Jetzt hau ich alles raus, was ich irgendwie seit langem loswerden wollte. Nee, ich wollte tatsächlich noch eine Anmerkung machen.
Ja.
Was diesen LIBOR-Skandal, beziehungsweise auch Euribor-Skandal, und das hast du ja nicht bloß bei den Zinsen gehabt, das hast du ja, wo hast du es noch bei
Beim Gold teilweise, ne?
Ich hätte jetzt auch gedacht, Gold war, glaube ich, was. Und FX, wenn ich mich dann auch täusche. Aber jetzt lehne ich mich schon wieder zu weit aus dem Fenster.
Jetzt nochmal kurz abrappen. Also es ging um, in der letzten Folge ging es darum, wie Geldmarktfonds das abbilden, die Zinsen. Der Index ist der Ester und der wurde ersetzt. Das war der Nachfolger vom Ester. Und der hat den Euribor ersetzt.
Den Ionia.
Ionia, sorry.
Und, genau, den kurzlaufenden.
Und der hängt irgendwie mit dem Euribor zusammen und der Euribor mit dem Libor und da gab es ja diese Skandale. So.
Genau, das ist die vereinfachte
Manipulationsskandale.
Genau, du hast ja auch richtig gesagt, dass diese Zinsen teilweise einfach festgelegt worden sind, indem man verschiedene Banken gefragt hat, die dann ihre Quoten abgegeben haben. Und da wissen wir ja aus Bloomberg-Chat-Nachrichten, die da teilweise abgefangen, in Anführungszeichen, oder aufgezeichnet worden sind, dass da nicht alles ganz sauber gelaufen ist. Und eine Person hat angemerkt, ob das wirklich so eindeutig ist, dass es sich hierbei nur um böse Banker gehandelt hat, die Profit machen wollten, weil es gibt ja zum Beispiel auch mehrere Fälle in Deutschland, in denen, glaube ich, die UK-Justiz eine Auslieferung beantragt hat, aber Deutschland abgelehnt hat, diese Leute auszuliefern und die dann nicht vor Gericht gekommen sind. Und man könnte ja argumentieren, dass es vielleicht teilweise auch irgendwelche ganz Junior-Banker noch waren, die einfach Referenzzinsen angeben mussten, für die es eigentlich gar keinen Markt gab und dementsprechend natürlich irgendwie was erfunden haben. Und ich bin in dem Fall nicht so ganz drin.
In meiner Zeit als Praktikant auch immer ganz gerne. Einfach Zahlen erfunden, wenn keine
Zahlen erfinden. ChatGPT macht es ja auch angeblich, dass es manchmal einfach irgendwie definitiv Zahlen erfindet. Aber das Ganze hat mich an eine Story erinnert und die wollte ich einfach bloß kurz erwähnen. Wenn man nämlich in die Finanzkrise zurückgeht, da gab es einen Goldman Sachs Händler, der als, ich bin kein Franzose, deswegen musst du mir helfen, Fabrice Tour, spricht man das so aus?
Ja, war der Franzose?
Am Namen hätte ich
jetzt einfach vermutet. Ich dachte, Jérôme Kerviel, der bei der Société Générale war Franzose, aber Fabulous Fab weiß ich nicht, wer das war. Ja.
Also er heißt auf jeden Fall Fabrice Tour, es hört sich so ein bisschen französisch an. Vielleicht war er auch kein Franzose, aber ich kann einfach den Namen nicht aussprechen, wenn sie französisch sind. Ja, und stimmt. Der wurde ja vor Gericht auch verurteilt und wurde dann auch von der Presse so richtig zerlegt. Also ich habe jetzt auch noch aus 2014 einen Spiegelartikel zum Beispiel gefunden, der da so als das abgrundtief böse dargestellt wird, weil er so arrogante Nachrichten an seine Freundin damals geschrieben hätte. Und diese arroganten Nachrichten gingen im Wesentlichen so, er ist der Fabulous Fab, also der fabulöse Fab, wie man ihn wahrscheinlich übersetzen kann. Das Kartenhaus wird um ihn zusammenbrechen und er ist der Einzige, der überlebt, nachdem alle so Finanzprodukte verkauft haben, die er nicht mal selbst versteht. Und das wurde ihm immer so ein bisschen angelegt oder hingelegt, dass er halt so ein arrogantes Arschloch sei, der sich selber als Fabulous Fab bezeichnet. Und den Teil in den Messages, der das so ein bisschen revidiert, der wurde dann nie in der Presse berichtet. Nämlich hat er eigentlich an seine Freundin geschrieben irgendwie, my boss keeps calling me Fabulous Fab, even though there is nothing fabulous about me. Genau dieser Teil, der vielleicht ihn jetzt nicht unbedingt von dem freispricht, dass er irgendwelche Produkte verkauft hat, die er nicht hätte verkaufen sollen, aber ihm zumindest eine gewisse Menschlichkeit wieder gibt. Dieser Teil wurde dann wissentlich oder unwissentlich ignoriert. Und dementsprechend, glaube ich, ist es tatsächlich vielleicht falsch, da jetzt alle Leute, die mit dem Leiber-Skandal zu tun haben, als raffgierige Menschen zu bezeichnen. Vielleicht gibt es auch ein paar, die da einfach reingerutscht sind, wie Markus Braun bei Wirecard.
Ich bin immer wieder beeindruckt durch das Level an Empathie, was du einfach ausstrahlst. Das ist unglaublich. Also du kannst dich in jede Menschengruppe reinversetzen und was Positives sehen. Das ist unglaublich.
Insbesondere in Leute, die Verbrechen begangen haben.
Okay, genau. Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden und ChatGPT gefragt, wer Fabulous Fab ist und Fabrice Tour is a French, has a French nationality. He is a former Goldman Sachs trader who came into the public eye during the financial crisis 2007 bis 2008.
Ja, genau. Und weiß ChatGPT auch, was er jetzt macht?
Nein, er schreibt sogar bewusst, as my knowledge cuts off in September 2021, we had transitions into he had transitions into academia and was working as an economics prof.
Genau.
Also das ist jetzt ein Wirtschaftsprofessor.
Ja, richtig. Und dieser Spiegelartikel hat noch ganz gehässig gesagt, irgendwie, ja, jetzt will er in die Wissenschaft gehen, hoffentlich macht er das nicht und was er den Studenten dabei bringen kann, bla bla bla.
Intellektuelle Masturbation steht im Titel.
So hat er sich selbst genannt. So hat er irgendwie selbst, glaube ich, seine Arbeit irgendwie bezeichnet. Aber der Punkt ist ja, er ist wirklich Professor jetzt. Er ist Assistant Professor in Dänemark. Und ich habe mir seine Webpage angeguckt und seine Publikationen. Und er hat eine Publikation, Revise and Resubmit, beim Journal of Finance. Und dementsprechend alle, die ihn verarscht haben, dass er wissenschaftlich ein Vollidiot sei, dürfen sich da, glaube ich, mal entschuldigen. Weil das Journal of Finance ist das mit Abstand beste Journal im Finanzbereich. Und Revise und Resubmit bedeutet, du hast da was eingereicht und die Gutachter haben gesagt, es ist kein Bullshit, aber verbesser bitte folgende Sachen und dann entscheiden wir final. Es ist noch keine Veröffentlichung, aber überhaupt das zu schaffen, das schaffst du nicht, wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Also dementsprechend bin ich gespannt, was wir da forschungstechnisch noch von ihm erleben werden.
Du bist echt, also jetzt verstehe ich nicht mehr, warum du immer Lagarde so kritisierst als Verbrecherin, als Straftäterin. Aber für Fabulous Fab hast du ein Herz.
Das ist eine gute Frage. Da hast du recht. Es sind beides Franzosen und ich muss Franzosen natürlich gleich behandeln. Die interessante Frage ist jetzt, ist er wegen einer Straftat verurteilt worden? Oder war das eine Zivilrechtsklage? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine
gute Frage, ja, tatsächlich. Ja, was ja interessant war, ist ja, dass Goldman ihn relativ schnell hat fallen lassen. Ne? Also es gab ja da null Deckung, null Schutz. Es war ja direkt so, hey, hier ab, frisst ihn.
Ich glaube, Goldman hat ihm die Anwälte bezahlt bis zum Ende, oder?
Okay. Ich hatte daran zweifle ich, glaube ich, nicht. Aber vielleicht verwechsel ich es dann auch. Gut möglich.
Da könnt ihr uns dann wieder korrigieren. Das kann natürlich auch sein, aber das war ja die Franzosenbank. Aber nee, Spaß, also da könnt ihr uns gerne mal korrigieren. Vielleicht ist es auch eine Straftat, nach der er verurteilt worden ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber du hast recht, ich muss die beide gleich behandeln. Und dementsprechend ist er schlimmer dran, weil er hat tatsächlich, glaube ich, eine Strafe gezahlt für seine Straftat. Frau Lagarde wurde ja zwar verurteilt, aber es gab keine Strafe wegen ihrer herausragenden Persönlichkeit.
Okay, gut. Dann verstehen wir mal hier deine zweideutige oder deine zwei... Wie nennt man das? Nicht zweideutige Messung, aber oh Gott, wir müssen aufhören mit solchen Sprüchen.
Ich bin auch ganz schlecht, was Sprüche betrifft. Aber dann frage ich dich jetzt mal wieder was, Thomas, weil ich darf ja nicht zu viel Redeanteil haben. Ich habe jemandem versprochen, dass ich dich was frage. Und das habe ich ihm letztes Mal versprochen, vorletztes Mal, und ich weiß seit wann nicht mehr. Und die Bitte ist, Thomas, du hast irgendwann mal was von einer Insolvenzverwalter-Anekdote erzählt. Könntest du die, nur angedeutet, könntest du die erzählen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß leider nicht, was er meint, aber ich habe ihm versprochen, dass ich es jetzt endlich mal frage. Weißt du, was er meint?
Nee, nicht wirklich. Also ich hatte das jetzt im Kontext mit dem Schufa.
Es hat damit überhaupt nichts.
Wo du das reingeschrieben hast, deswegen habe ich gesagt, wo hast denn das jetzt her? Weil wir haben da tatsächlich am Dienstag drüber diskutiert, was das Thema Restschuldbefreiung anging und dass es da noch ein paar unfaire Behandlungen gibt, die man gleichziehen sollte. Mhm. Aber Insolvenzverwalter-Anekdote, ich weiß nicht, wer es ist, sehr wahrscheinlich ist es ein gewisser M.Schmidt-Ott oder Markus.so.
Nee, tatsächlich nicht.
Aus der Community?
Aus der Community, jemand richtig aus der Community.
Okay, ja, spannend. Ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber als ich beim Notar war und unser Notar mir erzählt hat, dass er damals zu Zeiten der Wende im Bundesfinanzministerium gearbeitet hat und dort die Insolvenzprozesse, beziehungsweise es gab ja dann ganz viele Firmen aus der ehemaligen DDR, die einfach geschlossen wurden. Und das hat ja das Bundesfinanzministerium, also die ganzen Firmen gingen ja dann quasi ins Vermögen des Bundesfinanzministeriums über oder eine Suborganisation.
Das waren sehr viele Betriebe. Ich bin ja ganz schlecht bei sowas, aber.
Bitte?
War das die Treuhand?
Genau.
Okay,
gut. Ja, definitiv, doch, das war das. Und mein Notar hat mir dann halt erzählt, dass er damals dort gearbeitet hat und halt die Anwälte dort begleitet hat, die dann durch die ganzen Firmen gegangen sind, die halt keinen echten Mehrwert hatten, sozusagen, und dann durch die Lande gezogen sind und eine Firma nach der anderen dicht gemacht haben und dann immer solche Reden gehalten haben vor der ganzen Belegschaft, die dann gehofft haben, dass die Firma aufrechterhalten bleibt und dann geschlossen wird. Also keine so schönen Szenarien, hat er erzählt, was er da so miterlebt hat. Aber ich habe da jetzt auch tatsächlich nicht mehr so viele Details mit. Das tut mir sehr leid.
Ich habe es zumindest jetzt mal gefragt und die Person kann sich im Zweifelsfall nochmal äußern, ob wir da irgendwie was falsch verstanden haben. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, echt, dass du dich da so krank reinquälst, um den Podcast zu machen.
Ach, alles gut, keine Sorge. Ich habe mich auch reingequält. Wir hatten heute den Saarländischen Rundfunk zu Gast. Quasi den ganzen Tag, also bis jetzt, bis 14 Uhr. Das bezeichne ich als Tag. Und genau, also alles gut. Ich überlebe. Es ist nur äußerliche Erscheinung. Kopfmäßig bin ich fit.
Ist das eine Home-Story, das die mit dir da gemacht haben? Oder wann senden wir das? Wann dürfen wir das erfahren?
Das weiß ich gerade gar nicht genau. Aber tatsächlich gab es mal einen fündigen Journalisten bei der Saarbrücker Zeitung. Und der hat mal irgendwie so einen Post gemacht oder so einen Artikel geschrieben, ohne dass wir davon wussten, über die Saarländer, die in Berlin durchstarten. Also Arno und mich meinte er damit. Und es hat so ein riesen Echo gegeben im Saarland, dass jetzt alle saarländischen Medien auf uns zukommen. Das ist ganz spannend. Und dieser Journalist vom Saarländischen Rundfunk ist jetzt extra hier rüber gereist. Alleine sogar. Also sonst kenne ich das vom Öffentlich-Rechtlichen immer, dass die ein Kamerateam haben, mindestens einen Tonmann und super equipped und allem drum und dran. Er meint so, nein, im Saarländischen Rundfunk heißt es jetzt Smart Production. Und er ist wirklich alleine gekommen mit zwei iPhones und einem Stativ und einer GoPro. Oh, und damit wird jetzt eine Doku erzeugt. Das heißt, wir sehen die obersten Tiere beim RBB und Co. veruntreuen in Hunderttausender Volumen und dann dürfen die kleinen Journalisten vor Ort das ausbaden und müssen jetzt mit ihren iPhones shooten.
Das ist ja, glaube ich, das, was man auch bei wenn wir jetzt wieder über den Rundfunk sprechen, das ist ein sehr beliebtes Thema in der Community.
Ja, ist geliebt, ja. Haben wir auch schon eine Sternbewertung kassiert auf dem Podcast. Danke dafür.
Jetzt muss der Podcast deabonniert werden, jetzt reden sie über GEZ. Nee, aber ich glaube, was da schon richtig ist, und wenn ihr da irgendwo arbeitet, lasst uns das auch gerne nochmal wissen, diese Riesengehälter, die da gezahlt werden, das kriegen ja bloß die Obersten. Also wenn du da irgendwie, wie diese Dame da in Berlin oder Tagesschausprecher, glaube ich, verdienst du auch nicht schlecht. Jan Hofer, haben sie ja mal, glaube ich, irgendwie die Kamera weiterlaufen lassen. Mitschnitt
gab, wo sie über Immobilien gesprochen haben.
Genau, ja. Über seine Immobilien. Warum arbeitest du eigentlich noch, Jan? Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, die kleinen Journalisten werden im Zweifelsfall da nicht so gut bezahlt, sondern das Gehalt ist sehr verzerrt durch diese, in Anführungszeichen, sehr senioren Menschen, die sich da dann Gehalt wahrscheinlich mehr als die Bundeskanzlerin reinschnäppern.
Und es gibt, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich glaube, insgesamt verdienst du beim Öffentlich-Rechtlichen nicht schlecht. Also das ist zumindest das, was er eben zu mir meinte, O-Ton. Er hat sich selbst als Mittelschicht bezeichnet. Da habe ich natürlich direkt gesagt, so eine Million im Jahr.
Million halt, im Jahr, ne?
Wie genau. Friedrich Merz. Cool. Ja, klassische Mittelschicht. Und genau, aber ich glaube, es gibt ja sehr viele, die arbeiten eben sehr viel mit Volontären und vor allem mit externen Produktionsfirmen. Ne? Und diese Produktionsfirmen, die betreiben dann halt das Lohndumping und ziehen halt die Preise runter. Da habe ich auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, die halt froh sind, wenn sie dann mal Aufträge kriegen aus dem Öffentlich-Rechtlichen, und die Produktionsfirmen, die dahinter stehen, die zahlen die halt richtig mies. Ne? Also da ist das Gefälle dann halt nochmal groß zwischen, du bist wirklich im Öffentlich-Rechtlichen angestellt und du bist Zubringer.
Ich glaube, das Einzige, was die Öffentlich-Rechtlichen da machen können, um ihr Image wieder reinzuwaschen, wäre den Marktgeflüster-Podcast kaufen und uns den Slot vor der Tagesschau geben mit 500.000 für jeden im Jahr. Das fände ich jetzt fair.
Ja, fände ich auch. Ja. Wir haben ja schon viel dafür getan. Erstens mal aufgefordert, die GZ zu bezahlen.
Genau.
Und zweitens haben wir uns ja gerade stark gemacht. Also
wir haben uns stark gemacht, und 500.000 im Jahr ist ja quasi pro bono für die.
Genau, ja. Das leiert man sich ja mal so schnell aus den Rippen, ist ja kein Problem. Würdest du dann auf die OMR kommen, wenn du 500.000 kriegen würdest?
Nee, dann würde ich mich wahrscheinlich in der Zeit lieber an den Strand irgendwo nach. Wo gehen die Influencer immer hin? Santorini, oder?
Ja, ich war auch schon mal in Santorini, da haben wir unsere Hochzeitsreise gehabt dorthin.
Ja gut, du bist ja auch ein Influencer, das ist ja.
Nee, aber also tatsächlich nur 3 Tage zum Entspannen nach dem Dings, und wir waren gar nicht in diesem klassischen, also Santorini, also in diesem Ort da, weißt du, mit den blauen Türen und
mit den Pools Kirchen
überall.
Genau.
Genau. Sondern wir haben uns tatsächlich eine ausrangierte Fischerhütte gemietet, also die quasi so in den Fels reingeklopft ist, wo früher die Fischer ihre Boote dann drin hatten. Und dann haben die einfach nur vorne die Tür aufgemacht, das Boot ins Wasser gezerrt. Also wirklich so 20 Meter vom da, wo das Meer anfängt. Und da haben fündige Santorianer so kleine Bungalows reingebaut. Und das war mega geil. Du bist dann quasi direkt am Strand und so, komplett alleine. Daneben war direkt so ein Restaurant. Ja, den ganzen Tag sind wir nur geschwommen und gelesen und ins Restaurant, und das war's. Und dann einen Tag sind wir auch nach Santorini, und das ist wirklich so, wie man denkt, furchtbar. Überall stehen Leute, überwiegend russische Frauen viel, also zumindest war es damals so gewesen, die sich von ihren Freunden oder Männern abfotografieren lassen. Das war richtig crazy. Also Deswegen habe ich von Santorini keine Bilder gemacht und wir haben auch nur einen Tag dort in der Stadt verbracht und das hat uns dann gereicht. Ja.
Irgendwann erzähle ich dir mal von meiner Venedig-Erfahrung. Also das war echt der schlimmste Urlaub überhaupt.
Ehrlich? Aber ich finde Venedig cool. Ich war damals mit meinem Vater, aber.
Venedig ist, glaube ich, cool, wenn keine anderen Menschen da wären. Und deswegen verstehe ich auch die Venezianer, die eigentlich keinen Bock auf die ganzen scheiß Touristen haben. Was ich gut fand, was ich nicht wusste, ist, dass Louis Vuitton da extrem aktiv ist in Venedig. Also die haben ihre Verkäufer, die sitzen da einfach auf der Straße und verkaufen dir irgendwie $10 oder für 10 Euro so eine Louis Vuitton-Tasche. Nennt sich ja geil. Abschöpfung der Konsumentenrente im unteren Einkommensbereich.
Ja, genau. Bin ich ganz clever. Und Rolex kriegst du auch massenweise. Rolex-Uhren.
Ja, ja, es sind alle da unten.
Sonnenbrillen, alles qualitativ top.
Und bald gibt's da auch noch die Schuhe, die Adidas zusammen mit Kanye West gemacht hat. Hast du das mal gelesen?
Ja, das hat mir jemand erzählt, dass die jetzt verramscht werden quasi. Die haben ja eine riesen Produktion vorher nochmal gehabt und du kannst
sie jetzt massenweise erkaufen. Die haben eine Milliarde an Wert von diesen Schuhen rumliegen noch und verkaufen die ja nicht mehr, weil sie die Zusammenarbeit mit ihm gekündigt haben.
Ja. Und sukzessive, da gab es irgendwas auch bilanztechnisch, wollten sie nicht alles abschreiben, also die haben einen Teil abgeschrieben und versuchen das jetzt irgendwie loszuwerden, aber vielleicht werden die dann dort verkauft, ja.
Genau, das wäre nochmal eine Idee. Thomas, ich muss ja noch ein bisschen mehr Sprachanteil heute gewinnen, um deine Stimme auch zu schonen. Willst du was zum Markt hören?
Unbedingt. Ich will jetzt unbedingt wissen, wann kommt unser nächster YOLO-Trade?
Oh, shit. Ja, der kommt auch noch. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, hänge ich ein bisschen hinten nach. Aber ich werde mich vielleicht...
Du kannst mit einer Goldman-Garten-Story kompensieren, das ist gar kein Problem.
Das wird das nächste Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich eine habe. Aber vielleicht fällt mir spontan bis gleich noch eine ein. Marktzeug, gibt es nicht viel zu sagen. Es gab Inflationsdaten, CPI, Konsumentenpreisinflation in den USA. Ich weiß nicht, ob du es auch gerade in unserem tollen Cheat-Sheet siehst. Ist im Wesentlichen alles wie erwartet reingekommen. Auf Monatsbasis sowohl die Headline als auch der Kern 0,4% plus. Auf Jahresbasis die Headline-Inflation minimal.
Plus heißt, die Inflation ist hoch, ja?
Also 0,4%. Die Preise sind 0,4% im Vergleich zum Vormonat gestiegen.
Warum guckst du den vor Monat an? Das vor Jahr ist so interessant.
Ne? Jetzt kommt das nächste jetzt.
Ah, okay, sorry.
Und also das Witzige ist, es wird halt immer gerundet und auf Vormonatsbasis sieht es halt so aus, es ist genau wie die Erwartungen, aber wenn man es dann auf Jahresbasis betrachtet, dann ist irgendwie die Headline-Inflation bloß 4,9%, 5,0 wurden erwartet und die Kern war 5,5, genau wie erwartet. Also stinkt langweilig eigentlich alles. Deswegen Stops.
Das heißt, wir sind immer noch bei 5% Teuerungsrate, ne? Also es bin mal gespannt, wann es runtergeht. Ich habe irgendwo eine Ticke zumindest reingepusht gekriegt, von wegen, dass die Inflation jetzt zurückgeht. Also dafür müssen wir jetzt wissen, wo sie vorher war. Also jetzt steht sie bei 4,9, wo war sie vorher? Weiß man nicht, wa?
Weiß man schon, aber ich war natürlich wieder so schlecht und habe nicht nachgeguckt. Das interessiert mich dann immer gar nicht. Mich interessiert immer bloß die tatsächlichen Werte zu den erwarteten. Ich würde jetzt mal sagen, die war wahrscheinlich im Vormonat so ein Ticken höher. Was der Markt so ein bisschen gefeiert hat, war, dass man eine weitere Verlangsamung gesehen hat bei dem, was die Fed als Supercore bezeichnet, also Servicepreisinflation ohne Energie und ohne Haus, also Housing. Das war auch irgendwie der niedrigste Wert seit Juli. Und im Prinzip wird alles immer geiler, Inflation fällt, aber halt nicht so stark wie erwartet, aber trotzdem Stonks.
Stonks sind hoch, oder was?
Stonks steigen. Also ich glaube, Google allein ist irgendwie die letzten Tage um 7 oder 8% nach oben gegangen.
Ja, aber ich glaube nicht deswegen, oder? Weil die haben angekündigt, ihre AI endlich mal zu pushen. Markus ist den ganzen Tag schon seit gestern die ganze Zeit am Aktualisieren von seinem Google-Interface, weil er endlich Bart haben will. Also nicht so wie ich, sondern den Bart von Google.
Und das meint, wenn das lang genug aktualisiert, irgendwann kriegt er Zugriff?
Ja, weil es wurde ja announced, also das heißt, ich glaube, seit gestern oder vorgestern wollten sie es in 112 Ländern gleichzeitig online stellen und so weiter. Und heute hatten wir auch mal eine Session zum Thema AI mit einem unserer Entwickler, der was super Smartes gebaut hat.
Der hat das hast du erzählt letztes Mal.
Der hat einen Suchindex aufgebaut, also eine Suchmaschine sozusagen, wo er all unsere Inhalte reinschmeißt. Und wenn du eine Anfrage schickst, wird erstmal diese Suchmaschine aktiviert. Der sucht sich dann alle Snippets auf unserer Webseite raus, wo wir über was sprechen, packt das dann in einen Prompt, schickt das an OpenAI. also an GPT-4. Und sehr, sehr spannend. Ja, also keine Ahnung, 6, 8 Monaten kann ich mir vorstellen, dass wir die erste Finanzfluss-AI auf unserer Webseite haben, ja. Aber let's see, will noch nicht zu viel versprechen. Mal sehen.
Ich habe es ja gesagt, ich hätte gern, dass das dann auch noch dein Gesicht ist, dass du das dann auch noch erzählst. Weil das kriegt man auch noch hin, glaube ich, in nicht allzu ferner Zeit.
Ja, glaube ich auch. Ja, und ich bin mal gespannt. Also, was ich halt cool fände, ist, habe ich lustigerweise auch bei der Schufa angemerkt, wo ich mal gesagt habe, die machen ja sowas wie Identity-Schutz-Dinger, ne? Die haben ja so viel Zahlen und Sachen von dir, dass du dort so sowas abonnieren kannst, um deine Identität zu schützen. Also, wo halt herausgefunden wird, ob irgendwo Identity-Fraud betrieben wird. Crawlen sogar das Dark Web nach deinem Passport und solche Dinge, also nach deinem Personalausweis. Also gibt's schon ganz interessante Sachen. Da habe ich gesagt, ja, ihr müsst dann jetzt noch einen Schritt weitergehen. Und was jetzt die Herausforderung in der Zukunft sein wird, ist herauszufinden, ob du gerade mit einer Maschine schreibst oder mit einem Menschen. Und da muss es ja irgendwie so ein Verifizierungstoken oder ein Verifizierungssystem geben. Und das wäre dann die Rettung für Influencer, ja, dass wenn ich eine Story hochlade, dass ich dann proven kann, dass das meine, dass ich das bin, der das aufgenommen hat und dass es nicht gerade ein Mitarbeiter in AI generiert hat oder die AI sich sogar komplett selbst generiert hat.
Aber da kannst du dir doch den blauen Button auf Twitter kaufen.
Genau, ja.
Und ich habe gehört, auf Instagram kann man ihn auch bald kaufen, dann kriege ich vielleicht auch.
Guck mal, aber ich benutze ja schon GPT für meine Mails viel, ja. Ja. Also so Mails, die nicht sonderlich wichtig sind oder so, oder wo ich keine Lust habe, die krass auszuformulieren, kopiere ich einfach die Mail von der Person, die ich gekriegt habe, in GPT rein und sage, please reply, und dann gebe ich 4, 5 Bullet-Punkte einfach dazu. So, das und das bitte anders machen, hier nochmal bestätigen, wir können einen Termin absprechen, bla bla, oder sowas in diese Richtung gibst du dazu, sign Thomas, und dann bam, auf Deutsch natürlich schreibe ich mal dazu. Und dann perfekt. Oder wenn Leute uns in unserer Info@Finanzfluss-Mailbox voll spammen, hier Hinweis, bitte schreibt uns da nicht an, weil wir antworten auf die Mails nicht. Aber manchmal kommen halt so gigantische, wir hatten da einen Use Case, hatte ich dir mal geschickt, von jemandem, der uns eine seitenlange Mail geschrieben hat, habe ich ein GPT geballert und gesagt, hier, mach mal bitte eine Executive Summary draus. Und dann gab es einen Dreizeiler. Und dann finde ich schnell heraus, ob ich diese Mail lesen sollte oder nicht. In diesem Fall war es ein Ja. So, dass ich dir sogar die Executive Summary geschickt habe, aber so ist es heute in meinem Alltag. Wie ist es in deinem Alltag?
Ich schreibe meistens auch, also ich mache es wie in den Memes. Du kriegst eine E-Mail von einem Studenten, sehr geehrter Herr Professor Graf, bla 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 bla, mit freundlichen Grüßen. Und ich schreibe dann meistens immer zurück, alles klar, können wir so machen, send from my iPhone.
Ja. Das schreibst du immer noch manuell dazu, ne?
Das schreibe ich manuell dazu, damit es besonders cool ist. Nein, aber ich habe es tatsächlich ein einziges Mal gemacht, weil ich habe einmal eine E-Mail bekommen von jemandem, wo ich früher auch E-Mails bekommen habe und wusste einfach, dass das, was ich jetzt lese, dieses perfekte Oxford-Englisch, nicht von dieser Person geschrieben wurde. Naja. Dann habe ich von ChatGPT antworten lassen. Aber ich kriege Gott sei Dank nicht so viele E-Mails.
Am schönsten ist es immer, wenn du noch dazu kopierst, Regenerate Response, damit wirklich auch jeder weiß, dass es GPT geschrieben ist. Ja, das ist also quasi das Send from iPhone.
Dann setze ich deshalb jetzt in meine Signatur rein.
Genau, das ist ja geil. Regenerate Response, das ist cool. Gute Idee. Markus und Jule haben ja einen Podcast zur GPT gemacht. Und Markus hat ihn auf LinkedIn gepostet und ich habe ihm auch einen Kommentar schreiben lassen von GPT und habe the Regenerate Response mit drunter gepastet. Und er so, was heißt denn das? Habe ich gesagt, ja, das ist mein Authentizitätsmerkmal. Schreibe ich jetzt immer dazu, wenn ich was selbst geschrieben habe. Na gut, sorry, wir sind von den Marktsachen abgewichen. Das tut mir gerade sehr, sehr leid.
Wir waren eigentlich schon fast fertig. Ich wollte eigentlich nur eine Prädiktion ausgeben. Wir haben jetzt letztes Wochenende keine Bank gesehen, die pleite gegangen ist und die von JP Morgan auf Kosten der Steuerzahler gekauft werden konnte. Deswegen habe ich eine neue, die PacWest. Die hat es diese Woche wieder zerlegt, nachdem der Deposit Flight, also die Leute, die ihre Kundeneinlagen abziehen, sich anscheinend wieder beschleunigt hat und man sei im Gespräch mit mehreren potenziellen Investoren. Aber wenn ich mal den Aktienkurs schon anschaue, würde ich sagen, schauen wir mal, ob es diese Bank am Montag noch gibt.
Aktienkurs 22,7% runter. Von wann ist der Screenshot?
Der Screenshot ist von gestern Abend oder von gestern Nachmittag.
Ja, ja. Okay. Steht da 11. Mai, 16.30 Uhr. Okay, spannend. So, kann man da nicht eine YOLO-Wette draus machen? Wobei sehr wahrscheinlich, also darauf shorten wird sehr wahrscheinlich teuer sein, weil jeder das macht derzeit, oder?
Da wird dir wahrscheinlich niemand mehr irgendwie ein Short-Produkt drauf verkaufen, würde ich fast vermuten. Und wenn, dann wird es der Spread des Todes sein.
Oh, Holger, ey, das ist Das ist halt das. Mit jeder Podcast-Folge bestätigst du mir mal wieder, dass nur das passive Investieren sinnvoll ist, weil du mir immer noch keinen Get-Rich-Quick-Hot-Aktien-Tipp untergebracht hast.
Wir hatten alles ja schon. Ich habe dich versucht, vom Copy-Trading zu überzeugen. Ich habe dich versucht, von aktiven Fonds zu überzeugen. Der Invest-Kramer-ETF, den hat man ganz oft diskutiert. Ich kann dir ja nur Sachen anbieten, aber du nimmst sie ja nicht wahr.
Ja, übrigens, Markus hat eine Hot News für dich. Also nächstes Mal, wenn ihr sprecht, dann dann wird er dir was zu announcen haben. Das lassen wir jetzt mal so als Teaser da stehen.
Gibt's dann wieder einen Shitstorm? Wie beim letzten
hoffentlich,
Mal?
Hoffentlich, hoffentlich. Davon lebt dieser Podcast.
What the Finance?
Okay, Holger, ich habe noch ein Thema mit aufgeschrieben. Das in den letzten Tagen in Social Media viel zu wenig Beachtung gefunden hat, finde ich. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal wissen, wie stehst du zu Dividenden? Muss man Dividendenaktien kaufen, um eine Überrendite zu erzielen?
Das war ein Thema, das sehr heiß diskutiert worden ist, glaube ich. Also ich habe keine Ahnung, was man machen muss, um in Zukunft eine Überrendite zu generieren. Es gibt so einen schönen Backtest, der irgendwie 40 Jahre oder was zurückgeht, der gezeigt hat, dass Dividendenzahlen der Aktien den Total Return betrachtet, also quasi mit reinvestierter Dividende, outperformed haben, nicht Dividendenzahlen der Aktien. Auch wenn das die letzten 10 Jahre seit der Finanzkrise nicht so war. Hat halt eher die klassischen Growth-Unternehmen, die tendenziell meistens keine Dividende zahlen, da haben die ein bisschen besser performt. Aber keine Ahnung, was in Zukunft passiert, wieso.
Aber klär mich mal dazu auf. Also es gab irgendwie, es gibt ja immer wieder Diskussionen, Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit der Dividendenstrategie. Ich glaube, wir haben da schon genug Videos zu produziert, wo wir mal die Pro- und Kontraparteien gegeneinander aufgewogen haben. Aber was ist denn da jetzt? Also scheinbar ist es bei Helmut, also Waikiki auf Instagram, der ja auch schon bei uns auf dem Kanal zu Gast war und dort riesen Aufrufzahlen generiert hat, riesen Diskussion gab. Was war denn da los? Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass du dich für irgendwelche Dinge in irgendeiner Story entschuldigt hast oder Kontext.
Ich habe mich überhaupt nicht entschuldigt. Okay. Ich würde mich doch niemals für was entschuldigen. Nein, es gab eben eine Diskussion. Er hat nämlich gesagt, dass das Reinvestieren von der Dividende ein sehr positiver Effekt langfristig auf das Vermögen hat.
Also versus konsumieren?
Aber versus, dass die Aktie keine Dividende auszahlen würde. Er hat quasi reinvestiert.
Du meinst also, du hast zwei Aktien, eine schüttet Dividende aus, die andere nicht. Und deswegen wäre die Dividende ausschüttet, wenn du sie reinvestierst, besser gestellt. Okay.
Ja. Genau. Das war im Prinzip die große Diskussion. Und dann gab es halt ganz viele Leute, die das kritisiert haben, ganz viele Leute, die das positiv gestimmt haben. Und dann da war einfach eine Riesendebatte. Und dann dachte ich mir, jetzt ist das genau der Moment, in dem ich mal so eine Nerd-Zusammenfassung der Diskussion machen kann. Und das war eigentlich das, was kam. Und ich glaube so, das Hauptargument ist ja immer, wenn die Dividende ausgezahlt wird, dann fällt die Aktie und du musst Steuern zahlen. Das heißt, dieser Prozess an sich ist ja eigentlich negativ für dich.
Ja, du sagst ja immer, der Dividendenzahltag ist der einzige Tag, an dem du ärmer wirst.
Genau, da wirst du eigentlich ärmer. Aber wenn man das jetzt über die Zeit betrachtet, gibt es halt zwei Effekte. Also wenn die Firma das nicht auszahlen würde, muss dieses Unternehmen das ja reinvestieren. Und jetzt ist halt die Frage, ist es ein Unternehmen, das die Dividende nicht auszahlen, sondern reinvestieren kann und selber Projekte findet, die genauso rentabel wie das Kernbusiness sind oder noch rentabler? Ja. Dann macht es Sinn, dass die Firma das Geld behält, weil dann hast du halt diesen Steuereffekt nicht. Aber wenn das nicht so ist, bevor die Projekte kauft, die weniger rentabel sind, kann sie dir die Dividende auszahlen und du kaufst dann mehr Aktien damit. Damit wächst quasi dein prozentualer Anteil am Kernbusiness. Ja. Und wenn es halt ein Unternehmen ist, das sonst nur Scheißprojekte macht, wie zum Beispiel Japan Tobacco, die einfach mal die tolle Idee hatten, hey, lass doch irgendwelche, was haben die gemacht, diese gerollten Dinger, die man in Japan isst?
Zigaretten. Oder? Ach so, Sushi.
Nichts von beiden, wo so Gemüse zusammengerollt wird.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall, jedenfalls haben sie irgendwie solche Sachen mit ins Business aufgenommen. Das war halt ein Riesenfail und nicht profitabel. Und dementsprechend ist es besser, wenn die Dividende zahlen und ich kaufe mir von dem guten Tobacco-Business was mehr Stückchen ab, als wenn die halt irgendeinen Scheiß damit machen. Ja. Das war eigentlich so meine Aussage.
Also Diversifikation ist ja eigentlich gut, ne, auf Portfolio-Ebene, aber sehr schlecht bei Unternehmen, ne? Also große Konzerne, die ganz viele Sachen gleichzeitig machen, haben ja auch einen Holding-Abschlag an der Börse, ne, sind also weniger wert als die Summe ihrer Teile. Und da gibt's ja nur eine Ausnahme, das sogenannte French Conglomerate. weiß nicht, ob sie das was sagt.
Nein, das sagt mir nichts.
Das sagt dir nichts.
Nein,
das überhaupt tatsächlich, wenn du dir 11 HMH anschaust, sagt dir was, ne? Das ist ja eine Kombination aus allen möglichen Luxusmarken. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Es dürften, keine Ahnung, sehr, sehr viele auf jeden Fall. Die neuesten dazugekauften sind Tiffany's, Rimowa, Birkenstock, aber sowieso Louis Vuitton und Co. Alles Champagnermarken, Ruinart und so weiter. Finde ich sehr, sehr passionierend. Diese Konzern. Naja, jedenfalls ist es ein French Conglomerate und die sind tatsächlich, die handeln mit einem Premium auf die Summe ihrer Marken, weil die Argumentation lautet, weil es ein fokussierter Konzern ist. Also die konzentrieren sich auf eine Sache und haben eine Kernkompetenz im Bereich Luxus. Und deswegen ist das tatsächlich ein Konglomerat, was keinen Holding-Abschlag hat. Und deswegen versuchen seit Jahren alle möglichen Konzerne, sich ein French Conglomerate Hut zu überlegen, also was ist so das Thema, wo ich all meine Aktivitäten drunter stecken kann. Ja. Und da gibt es einige Beispiele von ich meine, das ist ja für Banker, die freuen sich dann natürlich immer, die können dann mit dem Argument kommen und sagen, guck mal hier, das ist ja jetzt kein Kerngeschäft, das verkaufen wir jetzt mal. Und dann gibt's
aber Fees generieren, genau.
Genau, du hast alles verstanden.
Gibt es mehrere als nur LVMH, die so ein...
Ja, es gibt mittlerweile die diverseste, aber ich habe jetzt keine weiteren Beispiele. Aber es kommt tatsächlich dieses French Conglomerate von, wie gesagt, Bernard Arnault mit seiner LVMH.
Ja, das finde ich jetzt geil, jetzt habe ich wieder was gelernt, das war mir nicht bewusst, der Begriff. Also weiter zu diesem Konglomeratsdiscount habe ich letzte Woche auch nochmal ein wunderschönes Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du darauf hingewiesen hast, wenn nicht, können wir nochmal im Podcast hinweisen. Wir hatten ja über Call Icahn gesprochen. Ja. Und da gibt's von diesem YouTuber, so der immer diese geilen Videos macht, ich vergesse mal seinen Namen, wie heißt der, David Boyd oder Patrick Boyle oder...
Keine Ahnung.
Der
Brite, den hatten wir auch schon
zweimal. Der Brite. Der hat ein richtig, richtig geiles Video dazu gemacht, wo er im Prinzip das einfach auch nochmal erklärt hat und ging eben auch auf diesen Konglomeratsdiscount ein, den du bei Icahn nicht gesehen hast. Der war ein französisches Konglomerat. Genau.
Okay, ja, spannende Sache. Cool. Jetzt gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ach so, Dividenden. Ja, Dividenden hoch, Dividenden runter. Es ist echt immer ein Streitthema. Das ist ganz verrückt. Und
wie siehst du das?
Ich sehe das ehrlich gesagt ziemlich emotionslos, wie alles, was das Thema Investieren angeht. Also ich denke mir, wenn laut den Altherren Modigliani und Miller doch nachgewiesen wurde, dass eine Dividendenstrategie kein Value-hebendes Event ist, und dass es ein neutrales Event ist, ob Dividenden ausgeschüttet werden oder Aktien zurückgekauft werden, dass es an sich keinen mehr Value kreiert, dann denke ich mir, gut, dann brauche ich mich darauf nicht zu konzentrieren. Wenn trotzdem ein ETF, wenn ich den habe, der ausschüttend ist, und das ist bei den beiden ETFs tatsächlich bei einem der Fall, dann ist es natürlich schön. Aber ich achte da jetzt nicht explizit drauf. Ich verstehe aber absolut diesen motivierenden Effekt, den eine Frau Aktienkram immer wieder hervorhebt, indem sie Postings macht und sagt, wie viel Dividenden sie gekriegt hat. Das ist natürlich ein Effekt, der definitiv überwiegt. Wenn er dich dabei hält, motiviert zu bleiben, sparsam zu leben, um mehr Geld zu investieren. Und von daher ist das so ein bisschen die Abwägungsfrage, die es eigentlich gibt. Und dann kann man sich natürlich Ewigkeiten drüber streiten, ob das Dividendenzahlung das Management diszipliniert und deswegen das Unternehmen besser geführt ist, weil sie nicht im Cash schwimmen und sich auf einmal einen Privatjet leisten können und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Theorien. Aber gut, dann, wenn du da in diese Diskussion einsteigst, dann bist du in 2 Jahren noch dabei.
Man könnte ja zum Beispiel auch anführen, was mir jetzt spontan noch eingefallen ist. Bayer hat ja auch immer eine Dividende gezahlt und hat trotzdem Monsanto gekauft.
Ja, genau. Das ist echt der größte Skandal ever. Aber,
meistens hast du ja auch nicht den Vergleich. Du kannst ja nicht Amazon mit einer Dividende kaufen. Geht ja nicht.
Genau. Also du kannst sie bei. Und außerdem, was das Schöne an der Börse ist, jeder hat irgendwann mal recht. Das heißt, du kannst in die Historie reinschauen, wo Dividendenaktien die absoluten Outperformer waren. Man spricht ja von der Value-Prämie, das kann man ja relativ gleich oder ähnlich setzen, sagst du so. Value-Aktien sind ja tendenziell Aktien, die hohe Dividenden zahlen. Und in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt mal behaupten, oder vielleicht noch länger, da haben Value- und Dividendenaktien underperformed und vielleicht kommen wir jetzt wieder in eine Phase, wo die outperformen, wer weiß.
Was uns direkt zu der nächsten Frage bringt, die da ja angeschlossen werden kann. Jemand hat uns ein ETF geschickt.
Habe ich noch nicht angeguckt.
Ich habe ihn vorhin kurz einmal angeguckt. Wenn du einmal draufklickst, dann siehst du, glaube ich, sofort, was es ist.
Ostiam Schiller Barclays Cap US Vector Values. Okay, also Value, Sector Value, oh mein Gott. Sorry.
Genau.
Was heißt ein Sector Value? Also es wird in Value-Aktien investiert, den Rest verstehe ich nicht.
Genau, nach CAPE. Das ist, da habe ich witzigerweise diese Woche, ohne das gelesen zu haben, mal so einen Instagram-Beitrag vorbereitet, aber noch nicht gepostet, keine Ahnung, wann das kommt. Aber CAPE steht für, so, jetzt peinlich. Ich weiß nicht mehr, was CAPE steht. Das ist auf jeden Fall das Inverse vom PI. Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio. Und ich habe natürlich Bullshit gesagt. CAPE ist nicht das Inverse vom PI, aber du kannst daraus was bauen, das heißt Excess CAPE. Und das ist dann das Inverse vom PI-Ratio, vereinfacht gesprochen, minus den Realzinsen. Also quasi, wie weit ist der Abstand der Gewinnrendite der Unternehmen zu dem risikoneutralen Zinssatz nach Inflation? Und das ist eben von Robert Shiller gebaut worden oder erfunden worden. Und dieser ETF kauft anscheinend einfach Werte rein, die ein gutes CAPE-Ratio haben. Also quasi sowas.
Aber erklär mal die Logik hinter diesem Ding. Also warum macht man so ein Ratio? Also ich habe nicht so viel verstanden, muss ich gestehen.
Du versuchst halt Unternehmen zu identifizieren, die zu dem Gewinn, den sie generieren, verhältnismäßig günstig sind. Ah, okay, also es hört sich einfach nur komplex an, aber es ist halt klassisches Value Investing. Aber
warte mal, ist das nicht das PE?
Also, ja, genau. Und das
CAPE, also KGV ist, auf Deutsch?
Genau, KGV, genau. Und CAPE ist einfach nur ein cyclically adjusted KGV. Also vereinfacht gesprochen kann man wahrscheinlich KGV sagen. KGV
ist doch eh immer auf Jahresebene, da hast du doch keine Zyklizität drin, oder? Weil eine Zyklizität ist ja, so die du machen willst, ist ja, im Winter wird relativ wenig Eis verkauft, im Sommer schon viel, das ziehen wir jetzt glatt, oder? Oder was ist mit diesem cyclically adjusted gemeint?
Sorry, ja, aber ein bisschen blöd. Ich verstehe schon, was du meinst, aber was du, glaube ich, jetzt denkst, ist seasonally adjusted. Cyclically ist quasi, du hast ja schon mehrere Marktzyklen. Manchmal läuft es halt gut, manchmal läuft es schlecht und dann nimmst du halt so ein Average.
Sorry, ich stand auf dem Schlauch, ja. Also es gibt wieder die Phasen, wo Tech-Unternehmen wieder mal mit 50 Mal Umsatz bewertet werden und jetzt gerade nicht mehr und diese Zyklen ziehen wir so ein bisschen glatt. Okay, genau, macht Sinn. Ist dann halt die Frage, über wie viele Jahre aber.
Genau, was Shiller, glaube ich, macht, sind 10 Jahre und du guckst dir quasi einen 10-Jahres Durchschnitt mit so einem Moving Average von dem PE-Ratio, aber sogar noch von dem inflationsadjustierten PE-Ratio.
Okay. So, ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden. Also du guckst dir die 10-Jahres-Entwicklung von Price Earnings, also KGV.
KGV? An.
Genau, ja. Und das adjustierst du noch um irgendwas, um die Inflation und versuchst, die Zyklik rauszunehmen. Also sozusagen, das ist in Boomphasen, dass die KGVs sehr hoch sind und in Bustphasen oder in Bestphasen, dass die KGVs niedrig sind, um diese Schwankung quasi rauszurechnen. Und dann hast du einen reinen Wert. Okay, wunderbar. Hab's jetzt auch verstanden.
Dieses Indikators wählst du dann einfach deine Aktien aus. Also das wäre dann wirklich, dass du halt Tesla mit einem PI von 200 nicht kaufst und dann halt irgendwas, was ein günstigeres PI hat. Und der ETF sieht zumindest von der Performance her ganz okay aus. Aber die Frage ist halt immer, ob das jetzt reiner Zufall ist oder vielleicht hebelt der einfach nur, weil er quasi nur die Megacaps drin hat. Apple und Co. Ich sehe auch, Facebook ist mit 6% drin, Microsoft mit 6%, Apple mit 6%, Linde witzigerweise mit 5%, ist ja jetzt ein US-Unternehmen. Das heißt, der hat halt die Megacaps drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich
halt anders gewichtet, ne? Also Facebook hat damit 6% gewichtet, während der S&P 500 1,5% ist und Microsoft ungefähr ähnlich, Apple untergewichtet, Linde 10-fach übergewichtet und so weiter. Ja, verstehe.
Ja, aber die Frage ist halt, outperformt der jetzt, weil es wirklich clever ist, was er macht, oder outperformt er halt, weil er einfach nur diese Megacaps, die halt sehr gut performt haben, mit einem höheren Gewicht drin hat. Das ist halt nicht so leicht, glaube ich, zu sagen immer.
Ja, Apple hat er weniger drin, ne?
Apple hat ein bisschen weniger drin, das stimmt. Und wobei das jetzt
so ein Ding super gut gelaufen ist. Und Alphabet hat er viel mehr drin, fast doppelt so viel. Also je nachdem, welche du nimmst. Okay, spannende Sache. Ich würde es nicht machen, aus dem einfachen Hintergrund, weil erstens mal habe ich zu lange gebraucht, um es zu verstehen. Zweitens mal liegt die TR bei 0,65%. Das heißt, er müsste dann im Vergleich zu einem normalen mindestens 0,45% pro Jahr besser laufen, um die höheren Kosten zu erklären. Aber das Ding scheint beliebt zu sein, sind 2,6 Milliarden drin, also in dieser Anlageklasse. Also nicht unbeliebt.
Ich möchte dir ein Lob aussprechen, Thomas.
Warum?
Ich habe, höre im Moment wieder das Institutional-Buch von Svensson an, als Hörbuch während dem Sport. Ja. Und bin auf ein schönes Zitat von Svensson gestoßen, das gut auf dich passt.
Ja.
Das ist sehr, sehr löblich für dich. Das lobt dich sogar in die höchsten Töne.
Jetzt glaube ich dir nicht mehr.
Ja, wirklich, doch, wirklich, wirklich. Und zwar hat Svensson sich gefragt, wenn doch klar ist, dass passive Vehikel, zumindest bei öffentlichen Märkten, ganz klar aktive Vehikel outperformen in der breiten Statistik. Warum investieren dann so viele Institutionen doch aktiv? Und dann sagte er,
ja, vielleicht kann ihre Kosten sonst nicht erklären. Ja.
Das vielleicht, aber er sagte, vielleicht auch liegt es daran, dass die Leute, die clever genug sind, zu verstehen, dass passive Vehikel im Allgemeinen outperformen, die Leute, die clever genug sind, das zu verstehen, sind vielleicht auch in Anführungszeichen so, oder halten sich für so clever, dass sie genau diejenigen sind, die dann outperformen können. Okay. Und du bist ja quasi noch ein Level höher. Du bist
sozusagen die dritte Ableitung.
Genau, du bist die dritte Ableitung. Du bist quasi dann noch so cleverer, dass du selbst auch verstehst, dass du nicht outperformst.
Ja. Wobei ich natürlich definitiv outperformen würde, wenn ich es machen wollen würde, aber ja, keine Zeit,
weißt du? Keine Zeit.
Ja, geil. Ich war in der Vorbereitung zur OMR, also am Montagabend gab es eine schöne Veranstaltung vom Kollegen-Podcast Doppelgänger. Mhm. Da wurde ich eingeladen und wurde gelobt, zusammen mit Christian Röhl und Lisa Osada, also Aktienkram, dass wir zu den seriösen Finfluencer gehören. Wo bemerkt, du warst nicht eingeladen, glaube ich.
Ja, Message received.
Würde ich mal drüber nachdenken. Und wir hatten so eine Panel-Diskussion in einem Kino. Also Kinos finde ich immer Hammer, weil super gute Akustik. Mhm. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ah ja, genau. Und da gab es natürlich die Eingangsfrage von Florian Adomait, moderiert, der den Ohne Aktien wird schwer Podcast macht, unter anderem. Und er meinte so, hey, aktiv versus passiv, let's go. Und alle auf der Bühne außer mir haben aktiv angelegt. Das heißt, ich war schon mal ganz klar in der Unterzahl, aber Christian Röhl ist mir dann zu Hilfe geeilt und meinte so, ja, was er an mir gut findet, ist, dass ich die Dinge immer so differenziert und nicht dogmatisch sehe. Also investiert in eure blöden Hedgefonds und Hebelzertifikate, ich mach mein Ding, ciao. Gut, haben wir alles geschafft oder, ja, ich glaube schon, wir sind jetzt schon bei einer Stunde fünf.
Genau, die Geschichten aus dem Goldmann-Garten müssen wir
nächstes Jahr wieder. Jetzt hast du doch tatsächlich geleakt, dass wir das so machen wollten, als ob
jetzt senden wir einfach nur die aus dem letzten Jahr, die Folgen. Genau. Wir wiederholen jetzt einfach die Folgen die nächsten Monate, bis das Jahr vorbei ist. Ja,
zu aufmerksamen Zuschauer, Hörer,
stimmt.
Hörer, Zuschauer, was, Hörerinnen, beides. Zuschauerinnen, alles. Na gut.
Ich
meine dir, Holger, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich werde mich auskurieren und dann hören wir uns nächste Woche in voller Energie und so.
Voller Energie. Gute Besserung wünsche ich dir und bis bald.
Dankeschön und ich schaue mir am Wochenende die PacWest an und schaue mal, ob die platiniert.
Ich bin gespannt.
Bis dann. Ciao.